Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Janina, mit mir moderiert heute endlich mal wieder Leni.
Hallo.
Wir haben lange nicht mehr zusammen moderiert.
Es wurde auch wieder Zeit.
Schön, dass es wieder da, die Zeit dafür ist. Und heute ist eine besondere Folge, denn wir machen einen Live-Podcast. Das merkt man
schon wieder.
Einen anderen haben wir schon gemacht. Das merkt man daran, dass wir hier gerade in einem Saal mit circa 100 Menschen sind. Und die sind alle hier, weil wir einen ganz besonderen Gast haben, nämlich Dr. Anton Hofreiter. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja. Wir wiederholen zwar noch mal kurz ein paar Facts, aber die würde ich nicht auslassen wollen. Und zwar, du bist Münchner. Du hast im Fach Biologie promoviert, bist seit 2005 im Bundestag, warst auch 8 Jahre an der Spitze der Bundestagsfraktion und seit Dezember 21 Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union und beschreibst deine politische Arbeit als Arbeit für einen sozialökonomischen Umbau und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Auf die Themen kommen wir heute auf jeden Fall nochmal zu sprechen. So, und wer es noch nicht weiß und wer es noch nicht kennt, unseren Podcast, wir beginnen immer mit einer Schnellfragerunde, um so ein bisschen uns warm zu quatschen und reinzukommen.
Und damit fangen wir direkt an. Unsere erste Frage wäre, spielst du lieber kooperative Gesellschaftsspiele oder jeder gegen jeden?
Weder noch.
Das ist auch eine Antwort. Was ist dir lieber, die Sitzungswoche oder im Wahlkreis unterwegs zu sein?
Wahlkreis.
Welche Serie sollte jeder und jede gesehen haben?
Breaking Bad.
Warum bist du denn damals den Grünen beigetreten?
Aus ganz vielen Gründen. Unter anderem erstes Waldsterben. Zweitens, es gab in Bayern eigentlich nur die Grünen, nicht die Alternative. Meine CSU kam sowieso nicht in Frage und die SPD als königlich-bayerische Hofopposition auch nicht. Und so stellte sich die Frage nicht. Wenn man politisch aktiv werden wollte, als junger Mensch, grün.
Und wie sieht dein perfekter Sonntag aus?
Mein perfekter Sonntag sieht so aus, dass ich in Italien bin.
Guter Anfang.
Auf einer Piazza sitze. Im Idealfall ist der Ort nicht weit weg von den Bergen. Und nachdem wir in den Bergen waren, gehen wir gemeinsam mit Frau und Kind wandern. Und am Abend essen wir einfach gutes italienisches Essen und trinken wunderbaren italienischen Wein. Gerne ein Amarone.
So, da wir uns jetzt ein bisschen warm gequatscht haben hier, würde ich sagen, geht's zur aktuellen Lage.
Da fangen wir direkt mit der ersten Frage an, nämlich am 29. Januar fand im Bundestag unter anderem die Abstimmung zum 5-Punkte-Plan der Union statt. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, worum es da genau ging in diesem Antrag?
Worum es in dem Antrag ging, das war eigentlich gar nicht so relevant, nämlich das war ein Entschließungsantrag der Union, wo der eine Teil europarechtswidrig war, der andere Teil verfassungswidrig und der dritte Teil eher belanglos. Das Problem an der Abstimmung war, dass Friedrich Merz das zentrale Versprechen, das er selbst vorgeschlagen hat, dass sich die demokratischen Parteien untereinander geben, nämlich dass sie keine Mehrheiten mit der AfD, mit der in Teilen gesichert rechtsextremen AfD herstellen, dieses zentrale Versprechen gebrochen hat, indem er erklärt hat, es ist ihm dann vollkommen egal, wer zustimmt. Und das war ein unglaublicher Tabubruch im Bundestag und diesen Tabubruch hat er dann immer weiter fortgesetzt, nachdem er dann gesagt hat, ja die anderen demokratischen Parteien können ja einfach zustimmen, dann braucht es die Stimmen der AfD nicht. Als man ihm dann angeboten hat zu verhandeln, hat er erklärt, es gibt nichts zu verhandeln, sondern entweder die anderen demokratischen Parteien stimmen zu oder er stimmt einfach wieder mit der AfD ab. Das heißt, er hat versucht, alle anderen Abgeordneten zu erpressen und das ist nochmal die Steigerung von seinem gebrochenen Wort. Und dann kommt halt noch im Kern dazu, dass Politik in einem demokratischen Parlament richtig gut nur funktioniert, wenn sich die Abgeordneten untereinander auf gegebenes Wort verlassen können. Du kannst eine Abmachung nicht einklagen. Du kannst einen Koalitionsvertrag nicht einklagen. Du kannst einen Kompromiss nicht einklagen. Man muss sich im Parlament auf feste Zusagen verlassen können. Und deswegen ist die Zusammenarbeit jetzt ganz, ganz kompliziert, weil nämlich das ist etwas, was man im Parlament im Kern grundsätzlich nicht macht. Wenn man sich prozedurale Sachen gegenseitig verspricht, dann hält man sich an die im Kern 100%. Nicht? Sonst wird so eine Arbeit im Parlament ganz, ganz kompliziert. Ich meine, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ach, die Politiker, die versprechen, was sie wollen, steck sie alle in einen Sack und hau drauf, triffst nie den Falschen. Das ist allerdings für die Arbeit im Parlament eine völlige Fehlwahrnehmung. Das Wichtigste im Parlament ist, neben inhaltlichen Fragen, ist, dass man sich auf gegebenes Wort verlassen kann. Und das hat er, der Kanzler werden will, auf brutale und rücksichtslose Art untergraben. Und deshalb wird perspektivisch ihm auch in den eigenen Reihen niemand mehr echt vertrauen, weil nämlich wenn du sowas fest zusagst und dann brichst, dann hast du ein gigantisches Vertrauensproblem. Und deshalb wird die zukünftige Zusammenarbeit im Parlament viel, viel schwieriger. Und ich glaube, das ist etwas, was die Öffentlichkeit unterschätzt, weil das im Grunde das innere Prozedere des Parlaments ist und das normalerweise gar keine so große Rolle in der Öffentlichkeit spielt, aber wirklich total zentral ist fürs Funktionieren des Parlaments. Und ich habe es auch in 20 Jahren nicht erlebt, dass sowas passiert ist. Also, ich meine, Zusammenarbeit mit den Rechtsextremen sowieso nicht, aber dass man eine festgegebene Zusage einfach so bricht, das habe ich in 20 Jahren nicht erlebt. Und ich glaube, er weiß nicht, was er getan hat.
Also ich glaube, es kam jetzt auch schon mal ganz gut rüber, aber wie war denn so, bevor der Antrag gestellt wurde und abgestimmt wurde, wie war denn die Stimmung im Bundestag oder vielleicht auch schon die Tage vorher, die Stimmung im politischen Berlin?
Die Stimmung war natürlich sehr aufgeladen, zum Teil auch sehr verärgert, auch die Anständigen in der Union hochgradig verzweifelt angesichts dessen, was Merz da macht, auch hochgradig verzweifelt deshalb, weil wir kurz vor einer Wahl sind und sie deshalb nicht die Kritik, die sie normalerweise üben würden, den Eindruck haben, sie können diese Kritik nicht üben, weil es dann heißen würde, sie sind ihrem Kanzlerkandidaten in den Rücken gefallen und einfach auch sehr große Sorge darüber, dass auch wenn dann die Union und immer wieder betont hat, es wird nicht wieder vorkommen, große Sorge, dass es wieder und wieder vorkommen wird, weil nach allem, was wir wissen, das ja gar kein geplantes Vorgehen war, sondern der Mensch hat keine Kontrolle über sich selbst. Er hat sich ja mit am meisten selbst geschadet. In diesen schwierigen, komplizierten Zeiten. Und man kann im Kern sagen, wer nicht einmal Kontrolle über sich selbst hat, darf keine Kontrolle über unser Land bekommen. Weil nicht dafür sind die Zeiten viel zu ernst. Und das ist sehr, sehr sichtbar geworden.
Und wie war es in den Tagen danach? Also direkt nach der Abstimmung hat man sich ja mit der Fraktion nochmal getroffen? Oder also wie geht man damit nach Hause, mit so einem Tag quasi im Rücken?
Natürlich mit relativ großen Sorgen und auch den Überlegungen, wie geht man damit um? Wie bringt man auch der Öffentlichkeit nahe, dass das jetzt keine normale Sitzungswoche war und dass da, wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen was Hochproblematisches passiert ist. Auch dieser inhaltliche Versuch, also zu sagen, nationales Recht steht plötzlich über Europarecht, also zu versuchen, unsere ganzen Nachbarn brutal vor den Kopf zu schlagen. Und das ist in Zeiten, wo wir Krieg in Europa haben, wo Putin immer aggressiver agiert, wo Trump den Zusammenhalt Europas bedroht, wo wir als Deutschland, wir sind die drittstärkste Industrienation der Welt und das unterschätzen wir manchmal, aber wir sind trotzdem für den Erhalt von Frieden und Wohlstand elementar in diesen gefährlichen Zeiten auf eine ganz enge und gute Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn angewiesen. Und dann zu sagen, es ist uns egal, wir machen einfach die Grenzen zu. Wir weisen einfach zurück an unseren Grenzen. Ich meine, als allererstes haben ja Herr Nehammer, beziehungsweise nicht mehr Herr Nehammer, der aktuelle Herr Schellhammer, Kanzler von Österreich, aufs Heftigste protestiert. Der ist nicht klassisch links. Das ist ÖVP. Weil halt alles nicht mehr funktioniert. Und wir sind als Deutschland, wir sind eine Industrienation, wir sind auf Import und Export angewiesen. Also das war auch in der Ebene wirklich ganz schwer unverantwortlich. Das wäre in normalen Zeiten unverantwortlich gewesen. Aber wie gesagt, in den Zeiten von Trump, Putin und Xi und all den Gefahren ist es halt einfach ein elementares Risiko für unsere eigene Sicherheit, die engsten Verbündeten rücksichtslos vor den Kopf zu schlagen. Deshalb, das war auf ganz vielen Ebenen unverantwortlich.
An dem Freitag folgte ja quasi dann der nächste Märzstreich. Und zwar gab es ja den Gesetzesentwurf zu Strombegrenzungsgesetz. Ich finde schon mal ein unsäglicher Name überhaupt für das Ganze. Kannst du da nochmal erzählen, wie da der Tag ablief? Der war ja auch, glaube ich, sehr chaotisch, auch im Bundestag, oder es wirkte zumindest so.
Es gab zwischendurch immer wieder den Versuch zu verhandeln, aber der Versuch zu verhandeln ist im Kern daran gescheitert, dass Merz nicht bereit war, die Drohung vom Tisch zu nehmen, dass wenn ihr nicht genau das macht, was ich will, dann stimme ich wieder mit den Rechtsextremen gemeinsam ab. Das ist ja keine Verhandlung. Also, wenn ich sage, wir verhandeln jetzt, aber wenn du nicht exakt das machst, was ich will, dann arbeite ich halt wieder mit den Rechtsextremen zusammen. Ich meine, was ist denn das für eine Verhandlungsbasis? Es ist auch einfach kein Respekt anderen demokratischen Parteien gegenüber. Das, was halt von Mittwoch auf Freitag passiert ist, dass innerhalb der CDU und innerhalb der FDP den Leuten halt immer stärker eingesickert ist, welch Riesenproblem der Mittwoch war. Und deshalb hat Merz nicht nur ein zweites Mal die Demokratie schwer beschädigt, sondern auch noch die Abstimmung verloren, weil es innerhalb der FDP und der CDU halt immer mehr Abgeordnete gab, die, obwohl die Wahlen so kurz bevorstehen, gesagt haben, sie können das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, schon wieder so schwer die Demokratie zu beschädigen, und dann hat er auch noch die Abstimmung verloren. Was im Grunde nur noch die bizarre Pointe des ganzen Tages war.
Hatte man das so gemerkt während des Tages, dass sich das abzeichnet, dass manche, ich nenne es mal, abtrünnig werden aus FDP und Union?
Das hat man schon gemerkt, aber es war halt unklar, wie viele, weil die ja auch nicht die Zeit hatten, sich vernünftig zu koordinieren und so. Aber du hast schon gemerkt, dass der anständige Teil dieser beiden Parteien völlig versteinert und konsterniert da saß. Auch die Union, als dann am Mittwoch das Abstimmungsergebnis bekannt gegeben worden ist und die Rechtsextremen gejubelt haben, also da saß ja selbst Merz wie ein begossener Pudel in der ersten Reihe. Und deswegen sollte, das Bild sagt im Grunde alles, und klar, er musste dann alles, er hatte das Gefühl, er muss alles rechtfertigen und behaupten, es war alles sinnvoll, alles gut, was er gemacht hat, und alle anderen sind schuld, bis auf ihn. Aber dieses Bild, AfD jubelt, Merz sitzt da wie ein begossener Pudel, das sagt im Grunde alles über sein Manöver aus. Manchmal sagen halt Bilder auch mehr als 1000 Worte.
Und wie geht es jetzt weiter? Was bedeuten diese Abstimmungen sowohl auf einer Bundes-, aber vielleicht auch auf einer kommunalpolitischen Ebene für die CDU-Politiker, die in den Räten in den Kommunen sitzen?
Also materiell bedeuten die Abstimmungen erstmal nichts, weil das Gesetz ist gescheitert. Das Gesetz wäre auch spätestens im Bundesrat gescheitert. Das andere ist ein Entschließungsantrag, der Dinge vorschlägt, die, wie gesagt, verfassungswidrig oder europarechtswidrig wären und sowieso nicht umgesetzt wären. Aber es erschwert natürlich die Zusammenarbeit überall, weil ich fest davon überzeugt bin, dass in einer Demokratie demokratische Parteien prinzipiell koalitions- und gesprächsfähig sein müssen. Wenn sie es nicht sind, führt das entweder in den Wortbruch, was nie gut ist, oder ins Desaster, wie gerade man in Österreich sehen kann. Aber natürlich ist Zusammenarbeit hat jetzt überall belastet, weil du halt nicht weißt, wenn ein Tabubruch schon mal erfolgt ist, ist es immer leichter, dass er ein zweites Mal erfolgt. Deswegen kann man im Grunde nur appellieren, an alle Wählerinnen und Wähler, an alle Bürgerinnen und Bürger, gerade diejenigen, die es mit der Union besonders gut meinen, dass sie diesmal nicht Union wählen, damit Union, FDP und AfD keine Mehrheit mehr haben zukünftig im Parlament. Dann ist nämlich die Gefahr ausgeschlossen, dass einem Herrn Merz wieder die Gäule durchgehen, er wieder die Beherrschung verliert, wieder die Kontrolle über sich selbst verliert und die Union immer tiefer in einen Strudel gerät, der mit der Selbstzerstörung der Union endet. Wir haben das gesehen in anderen Ländern, in Italien, in Frankreich. Es gibt die anständigen konservativen Parteien kaum mehr, beziehungsweise sie sind alle im einstelligen Prozentbereich. Und auf diese abschüssige Bahn hat sich die Union unter Merz begeben. Deswegen kann man nur sagen, die treuen, anständigen Unionswähler wählt diesmal auf gar keinen Fall Union, sondern wählt eine andere demokratische Partei, die nicht in der Gefahr ist, auch um die Union zu schützen, die Union vor sich selbst zu schützen. Denn es wäre nicht die erste konservative demokratische Partei, die über diesen Weg sich selbst zerstört. Und auch um das klarzumachen, eine Demokratie, wir Grüne sind mit ganz vielen nicht einverstanden, was die Union inhaltlich sagt. Aber eine Demokratie braucht eine anständige konservative Partei. Das gehört zu einer Demokratie dazu. Und es schadet am Ende allen demokratischen Parteien, wenn es das nicht mehr gibt. Das sieht man sehr exemplarisch in Italien und in Frankreich. Deswegen, wir haben auch ein Eigeninteresse daran, dass die Union als stabile, als konservative Partei stabil wird und diesen abschüssigen Hang sofort verlässt.
Okay, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort gewesen für diesen Teil. Deswegen würden wir jetzt die Fragen aus dem Publikum eröffnen. Christopher, let's go.
Wer eine Frage hat, kann sich gerne melden. Dann kommt unser Mikrofon zu euch.
Ich darf es nicht aus der
Es ist jetzt nicht eine direkte Frage zu der Situation mit der CDU, sondern eher eine generelle zu dem Klimaschutz. Nämlich, ich bin noch sehr jung und möchte natürlich eine sehr gute Zukunft haben. Und deswegen frage ich mich natürlich, ob es wirklich so klappt, die Zukunft, ob wir es wirklich schaffen können, dass das klimaneutral wird und ob wir es schaffen, das zu retten.
Ich würde sagen, wir sammeln erstmal und dann beantworten wir oder du das nachher.
Ja, ich finde, zwei Dinge sind nicht erwähnt worden. Friedrich Merz ist sicherlich wieder einmal vorgeprescht, wie er das schon oft in der Vergangenheit gezeigt hat. Aber ich finde, das sind zwei Dinge, die nicht unberücksichtigt sein dürfen. Einmal, dass er gesagt hat, es muss jetzt endlich gehandelt werden. Und da gebe ich ihm voll recht, es muss tatsächlich jetzt gehandelt werden. Nicht wieder rausgeschoben werden, bis der nächste Messerangriff wieder stattfindet oder eine Schießerei wieder ist. Und das andere ist, wenn er überzeugt ist, dass das gut für unser Land und für die Bürger ist, dann darf es nicht daran scheitern, dass wir eine AfD irgendwo sitzen haben, die da mitstimmen. Das kann nicht der Grund sein. Wenn er überzeugt ist und das ist gut für unser Land und ich stelle mich da auch dahinter, es muss gehandelt werden und es muss jetzt was gemacht werden. Und ich denke, das darf nicht unberücksichtigt bleiben.
Ja, dann machen wir erstmal drei Fragen und gucken dann.
Meine Frage ist, wie sich die Deutschland in der EU aufstellen soll in diesem schwierigen Thema, weil wir merken halt, dass Europa insgesamt sehr stark nach rechts rückt. Wir haben unsere sehr freiheitliche Verfassung, die ja auch aus unserer Historie heraus bedingt ist. Die möchten wir gerne bewahren, aber wir sehen halt alle, dass das immer schwieriger wird. Wie schaffen wir das?
Ja, dann lassen wir dich jetzt erstmal antworten.
Vielleicht die zweite Frage zu beantworten. Herr Merz hatte keine demokratische Mehrheit im Parlament. Und wenn du keine Mehrheit für einen Antrag hast, ohne dass die Rechtsextremen mitstimmen, dann solltest du halt nochmal nachdenken. Und man kann bestimmte Positionen vertreten, aber damit eine Demokratie stabil bleibt, brauchst du demokratische Mehrheiten. Und man kann zu vielen dieser Fragen halt auch völlig andere Ansichten haben, wie man die Kriminalität in den Griff kriegt. Man kann zum Beispiel die Ansicht vertreten, dass es wichtiger ist, dass die Sicherheitsbehörden besser zusammenarbeiten. Weil es nämlich nicht spezifisch ist, dass man kriminell wird, weil man aus Afghanistan stammt. Also bei der Trauerfeier in Aschaffenburg ist ein 12-jähriges Mädchen auf die Bühne gegangen und hat sich entschuldigt für die beiden Morde des afghanischen Landsmannes und hatte den Eindruck, um weiter in diesem Land leben zu können, da gibt es eine Fernsehaufnahme, die ist extrem bewegend und auch sehr, sehr bitter, sich entschuldigen zu müssen für das, was passiert ist. Und deshalb, ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man Kriminalität ethnisiert, wird die Gewalt im Land nicht weniger, sondern wird mehr werden. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass man sich gut überlegt, wie man die Sicherheitslage erhöht. Und man kann auch überlegen, wie man die Migrationsfrage in den Griff kriegt. Aber man sollte das nicht eins zu eins durcheinander werfen, nämlich dann werden wir das Problem nicht lösen, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem verschärfen. Und der Mensch, der den Jungen ermordet hat und den Passanten, der helfen wurde, ermordet hat, der hätte, wenn es nach bestehendem Recht und Gesetz gegangen wäre, gar nicht in Freiheit sein dürfen. Nämlich der war ein psychisch kranker Gewalttäter, der, wenn die Gesetze umgesetzt worden wären, im Gefängnis oder beziehungsweise wahrscheinlich im Maßregelvollzug, um genau zu sein, gesessen wäre. Und dann zu sagen, es liegt daran, dass wir zu viele Menschen mit Migrationshintergrund bei uns im Land haben, wo man sich bewusst sein muss, dass ungefähr 25% unserer Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat, wird es halt als extrem kompliziert. Denn was macht man denn da aus der Erkenntnis? Sollen wir jetzt die ganzen syrischen Ärzte abschieben, die aus einem Bürgerkriegsland kommen und die größte Gruppe von ausländischen Ärzten sind, die bei uns arbeitet, und ganz viele Krankenhäuser müssten ihre Tätigkeit einstellen, wenn wir die aus unserem Land abschieben würden. Und deshalb plädiere ich sehr dafür, sich zu überlegen, wie kann man die Sicherheitsgesetze verändern, dass solche Dinge weniger wahrscheinlich sind, und gleichzeitig sich zu überlegen, wie finden wir einen vernünftigen Umgang mit Migration. Weil man muss in einem auch ehrlich sein. Unser Land ist komplett angewiesen auf Migration. Wenn wir alle Menschen, die letzten 10 Jahre zu uns gekommen wären, wir müssen gar nicht von allen Menschen mit Migrationshintergrund sprechen, die letzten 10 Jahre gekommen sind, wenn man die aus dem Land rausschmeißen würde, dann würde in diesem Land nahezu nichts mehr funktionieren. Es würde die meisten Gastronomiebetriebe würden nicht mehr funktionieren, die meisten Hotelbetriebe würden nicht mehr funktionieren, die meiste Gebäudereinigung würde nicht mehr funktionieren, die meisten Pflegebetriebe würden nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort. Aber wenn man das in eins nimmt, Kriminalität und ein konstruktiver, vernünftiger Umgang mit Migration, dann werden wir die Probleme nicht lösen, sondern ich bin fest davon überzeugt, die Probleme weiter verschärfen. Und das soll überhaupt nicht heißen, wie manche sagen, no border, no nation, jeder kann kommen, das ist nochmal was völlig anderes. Aber man kann das nicht einfach in einen Topf schmeißen. Und Und deshalb, es gibt ja bizarre Situationen. Immer noch Teile des Sicherheitspakets hängen im Bundesrat fest. Warum hängen die im Bundesrat fest? Weil die CDU-Innenminister nicht bereit sind, diese sogenannten Gesetzesverschärfungen, kann man darüber streiten, ob es Verschärfungen sind oder Verbesserungen, in der klassischen Diktion sind es Verschärfungen, nicht bereit sind, diese Verschärfungen mitzugehen. Und deshalb glaube ich, wäre es so wichtig, dass demokratische Parteien nüchtern sich an den Tisch setzen und überlegen, was können wir wirklich tun, um die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen bei uns Opfer einer Straftat werden, wirklich zu senken, ohne Millionen von Menschen, die bei uns Zuflucht gefunden haben, die inzwischen eine neue Heimat gefunden haben und die einen wertvollen Beitrag leisten zu unserer Gesellschaft, gleich alle mit zu beleidigen und in Gefahr zu bringen. Ich glaube, das wäre der richtigere Weg. Und diesen Weg hat Merz mutwillig verlassen, weil nämlich diese Aussage, jetzt muss gehandelt werden, halt auch in der Form eine Umdeutung der Wirklichkeit ist, weil nämlich kontinuierlich gehandelt wurde, wie man an den vielen Sicherheitspaketen gesehen hat, die auch die FDP, SPD und Grüne Regierung. Wir haben sogar weiter, auch die Minderheitenregierung hat Sicherheitspakete vorgeschlagen. Aber darüber musst du halt reden, bringt das wirklich was? Was ist da notwendig? Ich bin kein Innenpolitiker und darauf total spezialisiert. Aber was mir die Innenpolitiker sagen, eine ganze Reihe von Maßnahmen, die innenpolitisch vorgeschlagen werden, die die Zusammenarbeit der Behörden verbessern würden, würden die Wahrscheinlichkeit senken, dass es zu solchen Versagen der Behörden kommt, weil nämlich in allen Fällen gab es das Problem, dass die Leute halt nicht frei rumlaufen hätte dürfen oder nicht mehr im Land hätten sein dürfen oder in Magdeburg hätte da ein Polizeiwagen stehen müssen an der Stelle, der stand da nicht, warum auch immer. Und ich glaube deshalb, es geht schon darüber, diese zwei Fragen nicht komplett in eins zu werfen. Dann, wie verteidigen wir unsere Verfassung? Und wir haben in Europa große Herausforderungen. Aber bis jetzt haben wir im Kern eine Regierung in Europa, die problematisch ist, und das ist Orbán. Fico ist nicht schön in der Slowakei und wenn die FPÖ den Kanzler stellt in Österreich, kann es auch ein Problem werden. Aber im Kern haben wir eine Regierung, die wirklich Ärger macht. Und das hat halt auch viel damit zu tun, dass die großen europäischen Länder sich gern hinter Orbán verstecken. Wenn er Orbán sein Veto einlegt, dann muss man nicht zugeben, dass man es eigentlich selber ist, der auch ein Problem hat mit stärkerer europäischer Zusammenarbeit. Und deshalb würde ich mir so sehr wünschen, dass wir eine deutsche Bundesregierung haben, wo nicht nur der Verteidigungsminister und nicht nur die Außenministerin, sondern auch der Kanzler versteht, dass wir intensive europäische Zusammenarbeit brauchen. Denn aus der Wahrnehmung unserer europäischen Partner gab es zwei Bundesregierungen. Eine proeuropäische, vernünftige Bundesregierung mit den Hauptprotagonisten Boris Pistorius und Annalena Baerbock und eine unvernünftige Bundesregierung mit den Hauptprotagonisten Olaf Scholz und Christian Lindner, die immer wieder die europäische Zusammenarbeit sabotiert haben. Und das war für die total verwirrend, weil nämlich, und ich war ja in ganz vielen europäischen Ländern unterwegs, ich wurde so oft gefragt, was gilt jetzt? Gilt das, was Boris Pistorius sagt, oder gilt das, was der Kanzler sagt? Weil das einfach oft sich diametral widersprochen hat. Und das, glaube ich, ist etwas, was einfach dringend notwendig war. Und ich erkläre es deshalb also ausführlich, weil man daran sieht, das ist noch nicht einmal eine Parteifrage. Boris Pistorius und Olaf Scholz sind beide in der SPD. und der eine hat einen sehr guten Job gemacht, sage ich, ja, als Grüner, kann ich auch im Wahlkampf sagen, und der andere war ein Riesenproblem und ist weiter ein Riesenproblem. Und deshalb brauchen wir dringend in Deutschland ein Verständnis dafür, dass wir auf der einen Seite Führungsverantwortung in Europa übernehmen und auf der anderen Seite enger zusammenarbeiten. Dann haben wir auch alle Möglichkeiten, unsere Demokratie, unsere Freiheit, unseren Wohlstand zu verteidigen. Und zu deiner Frage, gelingt es uns, die Klimakrise in den Griff zu kriegen und unsere Lebensgrundlagen zu retten? Und dazu kann man pessimistisch sein, weil vielleicht nicht zu viel passiert ist, aber auf der anderen Seite ist die letzten Jahre sehr, sehr viel passiert. Oder man kann auch sehr, sehr optimistisch sein, denn im Kern wissen wir als Menschen alles, was dafür notwendig ist. Wir wissen so viel wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Wir können mit Hilfe von Photovoltaik, Windkraft, Geothermie und weiteren erneuerbaren Energien so kostengünstig Energie ernten, wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Wir haben im Kern mit diesen Technologien plötzlich Energie im Überfluss, potenziell zur Verfügung. Und das ist eine für uns Menschen im Grunde sensationelle Erfahrung. Wenn man es historisch betrachtet, waren wir bis zum Mittelalter, bis zur Energiekrise im Mittelalter, die eine Holzkrise war, auf die Photosynthese der grünen Pflanzen angewiesen und irgendwann haben wir einfach mehr genutzt, als sie produzieren könnten. Und dann waren die Wälder bei uns weg. Und das Hochmittelalter ist kollabiert. Dann haben wir den Ausweg genommen über Kohle, Erdöl und Erdgas, was nichts anderes ist als fossile Photosyntheseleistung der Pflanzen. Die gibt es in großer Menge. Der Nachteil ist, bei ihrer Nutzung verändern wir grundlegend die Zusammensetzung der Atmosphäre und holen uns die Klimakrise. Und jetzt sind wir technisch dazu in der Lage, die Sonne direkt, ohne uns auf die grünen Pflanzen zu verlassen, zu nutzen. Und wir müssen nur ein circa 1/5000 der Sonnenenergie nutzen, um den momentanen Energiebedarf zu decken. Und ein 1/5000, dann haben wir auch noch die Windkraft, dann haben wir auch noch die Wasserkraft, dann haben wir noch die Geothermie. Das werden wir ja wohl schaffen. Noch dazu, weil Photovoltaik mit Abstand die kostengünstigste Form geworden ist, um Energie zu produzieren. In Pakistan zum Beispiel gab es die letzten 2 Jahre ein Wachstum bei der Photovoltaik um 2.800%. 2.800% ist gar nicht so schlecht. Und das ist nur ein Beispiel. Und dieses Wachstum gab es, weil es einfach kostengünstiger ist, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu legen, als das unzuverlässige öffentliche Stromnetz zu nutzen. Bei uns gab es einen absoluten Rekord an Windkraftgenehmigungen, einen absoluten Rekord an Photovoltaikausbau. Das heißt, man kann, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, optimistisch sein, dass wir die Probleme noch in den Griff kriegen, denn wir wissen alles, was dafür notwendig ist. Und auch die Speicher werden ständig billiger. Die Kostendegression, also um wie viel die billiger werden, beträgt im Moment 20% pro Jahr. 20% billiger pro Jahr ist auch nicht so schlecht. Und das heißt, wir haben gigantische technologische Durchbrüche. Und ich bewege mich ja in zwei Welten. In der Welt der Politik, wo du das Gefühl hast, es gibt nur Krisen. Und ich war ja früher Naturwissenschaftler. Und ich interessiere mich immer noch sehr, sehr für naturwissenschaftliche Forschung und für Technik und lese das auch. Und da bist du in einer ganz anderen Welt. In einer Welt, wo es einen sensationellen Erfolg nach dem anderen gibt. Wo du denkst so, ey, die Zukunft wird Bombe. Und gleichzeitig wird eine politische Entscheidung nach der anderen getroffen und kommen Leute an die Macht, die überhaupt nicht mehr verstehen, was die Grundlage unseres Erfolges ist. Wenn ein Trump sagt, und er ist immerhin der US-Präsident, er glaubt nicht an die Klimakrise und hat lauter Leute um sich. Das ist ein voraufklärerisches Weltbild, das ist ein mittelalterliches Weltbild. Nämlich, das sind Naturgesetze. Da ist vollkommen egal, ob man sie glaubt für die Naturgesetze. Die gelten trotzdem. Das ist wie wenn jemand erklärt, ich glaube nicht an die Schwerkraft. Wenn er stolpert, fliegt er trotzdem auf die Nase. Nicht der Schwerkraft, es ist egal, ob du an sie glaubst oder nicht. Und so, Und so gilt es für all die anderen Naturgesetze. Und deswegen, wir müssen wieder lernen, was die Grundlage für den sensationellen Aufstieg der Menschheit war, für diese unglaubliche Wohlstandsvermehrung. Man nennt es gern industrielle Revolution. Aber die Basis der industriellen Revolution war das Verstehen der Naturgesetze und ihrer Anwendung. Und das müssen wir wieder komplett akzeptieren. Naturgesetze gelten. Wir können klug oder unklug mit ihnen umgehen. Wenn wir die Klimakrise weiter zulassen, dann gehen wir äußerst unklug mit ihnen um. Aber mit Naturgesetzen und Technik können wir Photovoltaik, Windkraft, Speicher, Wasserstoff, wir können Stahl aus grünem Wasserstoff herstellen, all das entwickeln. Lasst es uns einfach schlichtweg tun. Lasst uns die Naturgesetze nicht mehr leugnen, sondern zu unserem eigenen Nutzen mit kluger Technik einsetzen. Das war die Basis des Aufstiegs der westlichen Zivilisationen. Und lasst diese anti-westliche, antinaturwissenschaftliche, mittelalterliche Haltung, die aus der AfD spricht, die aus Trump spricht und aus all diesen rechtsradikalen und rechtspopulistischen Leuten, lasst die uns zurückdrängen und wieder zum klugen Geist der Aufklärung zurückkehren. Vielen Dank.
Okay, wir haben uns gerade kurz abgesprochen und haben festgestellt, wir haben jetzt schon so lange über die aktuelle Situation geredet, dass wir jetzt einmal weitermachen würden mit unserem zweiten Themenblock Europa. Weitere Fragen können wir gerne nachher noch klären, aber sonst sprengt das, glaube ich, den Rahmen unserer Podcast-Folge. Und Janina leitet jetzt direkt weiter zu unserem nächsten Thema.
Genau, wir hatten es ja, oder du hast es ja gerade schon mehrfach angesprochen, die Themen Europa, Klima und Trump, die können wir direkt in eine unserer Fragen vereinen. Du hast es ja gesagt, er leugnet den menschengemachten Klimawandel, er ist mal wieder aus dem Pariser Abkommen ausgetreten. Wie kann man denn jetzt als EU dagegen stehen?
Als Europäische Union können wir dagegen stehen, indem wir da mehr investieren, enger zusammenarbeiten und die großen Chancen, die sich daraus ergeben, nutzen. Denn noch immer ist die große Mehrheit der Menschen und die ganz große Mehrheit der Länder davon überzeugt, dass die Schwerkraft Realität ist und auch die Strahlengesetze Realität sind. Und deshalb lasst uns das alles nutzen. Denn am Ende wird man die grüne Transformation nur noch verhindern können, indem man sie versucht, mit Gesetzen zu verbieten, weil nämlich die erneuerbaren Energien inzwischen kostengünstiger sind wie die fossilen. In Pakistan, wo sie das Wachstum haben von 2.800% bei der Photovoltaik, denkt die ziemlich korrupte Regierung jetzt drüber nach, den Leuten die Nutzung von Photovoltaik zu verbieten, um sie zu zwingen, weiter den teuren, unzuverlässigen Kohlestrom zu nutzen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Menschen sich das nicht gefallen lassen, weil nämlich die aus zwei Gründen, aus zwei Hauptgründen so stark auf Photovoltaik setzen. Erstens, weil es billiger ist und zweitens, weil es zuverlässiger ist. In Pakistan ist das öffentliche Stromnetz so unzuverlässig, dass wenn es heiß ist, es immer wieder ausfällt. Und wenn es ganz heiß ist und das Stromnetz ausfällt, dann ist es für Kleinkinder und ältere Menschen und Vorerkrankte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tödlich, wenn nicht dann auch die Klimaanlage ausfällt. Und dann sterben die zu Tausenden. Das gab es schon öfters bei Hitzewellen. Deswegen sagen die Leute, das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Wir brauchen eine zuverlässige Stromversorgung und die ist Photovoltaik plus Speicher. Und das hast du nicht nur in Pakistan, sondern das hast du in ganz, ganz vielen Ländern weltweit. Die letzten 5 Jahre gab es eine so schnelle Veränderung der Energieversorgung wie noch nie seit Beginn der Industrialisierung. Und deshalb nicht zu sagen, nee, wir machen das jetzt alles nicht, sondern wieder Vorreiter zu werden und die gigantischen Chancen zu nutzen. Nämlich am Ende werden auch die USA nicht bereit sein, also die Menschen in den USA, Kalifornien, dass sie komplett isoliert und vom Markt fliegen. Und du siehst ja auch in den USA die Auswirkungen der Klimakrise. Die krassen Feuer. Florida ist nicht mehr versicherbar. Florida hat ein Problem mit Stürmen. und steigenden Meeresspiegel hat. Deshalb in Europa zusammenarbeiten, auf modernste Technik setzen, mit anderen Ländern zusammenarbeiten, mit Brasilien, mit Südafrika, mit Indien und sich nicht einschüchtern lassen. Einfach ganz selbstbewusst. Hey, wir wissen, das wird alles so passieren, denn wie gesagt, das sind Naturgesetze und du kannst da drüben 4 Jahre deinen Unsinn treiben, aber wir gehen unseren Weg.
Jetzt, wo Trump wieder Präsident ist, habe ich auf unserem Bundesparteitag vor ein paar Wochen immer wieder gehört, Europe United als Antwort auf Trumps America First. Warum ist es uns, besonders als Grünen, gerade so wichtig, das immer wieder zu wiederholen?
Weil wir zwar in Deutschland unterschätzen, wie mächtig eigentlich Deutschland ist und das auch ein Problem ist, aber wir nur eine gute Chance haben, weltweit zu bestehen, wenn wir als Europäer zusammenhalten. Weil nämlich Europa ist ein Kontinent von lauter kleinen Ländern. Und das ist jetzt so ein bisschen auf den ersten Blick widersprüchlich, aber Deutschland ist die drittstärkste Industrienation der Welt mit dem drittgrößten Bruttoinlandsprodukt. Wir sind damit de facto das drittmächtigste Land der Welt. Aber gleichzeitig sind wir zu klein, um mit China, mit den USA auf Augenhöhe mitzuspielen. Und deshalb braucht's, und das sind alle anderen europäischen Länder noch mehr, braucht's ein vereinigtes Europa. Ein vereinigtes Europa ist in der Lage, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wohlstand, Freiheit zu verteidigen. Ein vereinzeltes Europa ist dazu nicht in der Lage. Deshalb, wenn wir in Europa zusammenhalten, und eine verantwortungsvolle Führungsrolle übernehmen, die von allen Staaten Europas von uns erwartet wird. Egal, wo du hinkommst, ist überall wirst du gefragt, wo ist Deutschland, was macht ihr, warum tut ihr nicht mehr. Dann, glaube ich, haben wir unglaublich gute Chancen. Nicht? Dieser Kontinent und auch unser eigenes Land ist in vielen Dingen besser, als wir uns das manchmal selbst zutrauen.
Vielleicht noch eine Frage zu Trump, weil das ja auch gerade, da überschlagen sich ja täglich die Ereignisse und die Dekrete und was er da alles so vorhat. Zölle. Er hat gerade versucht zu implementieren, würde ich mal sagen, Zölle gegen Mexiko, Kanada unter anderem, die hat er ja schon wieder teilweise ausgesetzt, droht aber ja auch der EU gerade damit. Wie gehen wir damit um als EU und vielleicht auch als Deutschland innerhalb der EU?
Ich glaube, mit großer Gelassenheit. Und so ähnlich wie Juncker, als Trump schon mal an der Macht war, man muss ihm halt die Instrumente zeigen. Und die Instrumente zeigen heißt in dem Fall, ja, du kannst die Zölle erlassen, aber schau mal, wir haben hier eine schöne Liste von Unternehmen, wo es Gegenzölle gibt. Und irgendwie sind diese Unternehmen alle republikanernah und liegen alle in wichtigen republikanischen Bundesstaaten. Willst du mit denen allen riesen Ärger haben? Dann kannst du das gerne machen. Aber dann gibt es halt am nächsten Tag diese sehr gezielten Gegenzölle. Ist deine Entscheidung, muss man alles nicht öffentlich machen, kann man es genauso wie Juncker, ihm das ganz freundlich, ganz charmant sagen, schau, das passiert halt dann. Und dann kann er sich's überlegen.
Also auch wieder mit einem gewissen gesunden Selbstbewusstsein rangehen.
Mit einem sehr großen Selbstbewusstsein. Denn die Europäische Union hat den größten Markt der Welt. Wir haben da richtig ganz, ganz großes Machtmittel. Das könnte man auch viel selbstbewusster den Chinesen gegenüber einsetzen, wenn die uns blöd kommen. Also ihr wollt doch Unmengen Zeugs hierher verkaufen. Also ich weiß es nicht.
Weil wir eben gemerkt haben, dass es einen großen Redebedarf auch von eurer und ihrer Seite gibt, würden wir jetzt die Runde wieder öffnen für weitere Fragen und dann am Ende mit einer Abschlussfrage von uns noch enden.
Genau.
Und dann geht der Christoph jetzt rum und darf sich wieder Leute aussuchen.
Ja, der Kampf um seltene Erden und Metalle ist ja voll entbrannt und er ist ja auch wichtig für die Transformation. Und auch sieht man jetzt den Kampf um die Arktis und auch um die Ukraine. Jetzt, ne? Dass Putin sich teilnimmt an seltenen Erden und Lithium und Trump jetzt im Zuge der Waffen, seiner Waffenlieferung dann erwartet, dass er also dann Anteil daran bekommt. Und wie ist Europa da in diesem Kampf um diese seltenen Erden und Metalle aufgestellt und Deutschland?
Wir haben jetzt eben über erneuerbare Energien gesprochen und die Energiewende und Klimakrise. Mir macht Angst, wenn ich höre, dass Friedrich Merz sagt, wenn die CDU wieder an die Regierung kommt, dann werden die Atommeiler wieder in Kraft gesetzt. Wie geht man damit um?
Alles ein bisschen eng hier.
Die Frage passt eher noch zum ersten Themenblock. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Ich bin jetzt dieses Jahr das erste Mal Wählerin bei einer Bundestagswahl und es beunruhigt mich, dass das Thema Migration zu so einem Hauptwahlkampfthema geworden ist. Und man oft das Gefühl hat, es wird enorm vermittelt, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, um ein besseres Leben zu finden, Ursache für alle möglichen Probleme in unserem Land sind. Meine Frage wäre, wie schaffen es die Grünen oder wie schaffen es auch wir, wieder andere Themen in den Fokus zu rücken noch vor der Wahl und den Fokus auf Probleme wie Pflegenotstand oder Klimakatastrophe zu legen?
Genau, ich würde sagen, die beantworten wir erstmal wieder.
Vielleicht die einfachste Frage zu den Atomkraftwerken. Da würde ich einfach gar keine Angst haben. Denn Atomkraftwerke sind unbezahlbar teuer. Und es gibt ja 3 Atomkraftwerke, die zum Teil noch im Bau vor kurzem ans Netz gegangen sind. Das ist Flamanville in Frankreich, das ist der finnische Reaktor und dessen Namen ich nicht aussprechen kann und das ist Hinkley Point C in Großbritannien. Alle sind Jahre später fertig geworden, viele Jahre später und haben alle ein Vielfaches gekostet. Und produzieren Strom, selbst wenn man die Endlagerkosten nicht einbezieht, für 10, 15 Cent die Kilowattstunde. Was absurd ist. Ist einfach viel zu teuer. Also eine gute Freiflächenanlage produziert selbst bei uns einen Strom für unter 3 Cent. In Spanien für unter 1 Cent. Eine Windkraftanlage kommt auf 4, 5 Cent. Jetzt kommt dazu, die Systemkosten muss man noch mit berücksichtigen, nämlich allein ein Kraftwerk genügt nicht, sondern du brauchst ja auch ein Netz, du brauchst gerade bei den erneuerbaren Energien Speichermöglichkeiten, aber auch die Gesamtsystemkosten sind im Vergleich Atomkraftwerke plus Netz plus entsprechend auch Reservekapazitäten oder ein erneuerbares System plus Netz plus Speicher ist erneuerbare System halt deutlich kostengünstiger. Das heißt, das musst du mit brutalen politischen Subventionen durchdrücken. Und es haben auch bereits alle Energiekonzerne in Deutschland gesagt, dass sie keine neuen Atomkraftwerke mehr bauen wollen. Man müsste ihnen Milliarden und Abermilliarden von Subventionen geben, damit sie dazu überhaupt nur bereit wären. Und vielleicht, um das auch historisch zu betrachten, das kann man selbst bei Wikipedia nachlesen, auch als die Atomkraftwerke erstmalig in Deutschland eingeführt wurden, haben sich die Stromkonzerne da anfangs heftig dagegen gewehrt. Weil sie nämlich wussten, dass die teurer sind als ihr bestehender Kraftwerkspark. Es gibt alte Zitate aus den 60er Jahren von den RWE-Bossen, dass man ihnen mit diesem Unsinn vom Leibe bleiben möge. Es ist nur gelungen, damals hat die Bundesrepublik noch keine Schuldenbremse gehabt und sehr tiefe Taschen, die Stromkonzerne dazu zu bringen, die Atomkraftwerke zu bauen, indem er ihnen sehr viel öffentliches Geld gegeben hat. Von sich aus hätten die das auch damals nicht gemacht, weil sie gesagt haben, was soll der Quatsch, ist ja viel teurer. Und daran hat sich nichts geändert, beziehungsweise es hat sich noch verschärft. Sie sind im Verhältnis teurer geworden und andere Stromerzeugungen sind günstiger geworden. Deshalb, es braucht hohen politischen Druck und sehr viel öffentliches Geld, um ein Atomkraftwerk zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Und wenn dazu die Gesellschaft nicht bereit ist, den Strom viel teurer zu machen, was ich nicht sehe, wird es nicht dazu kommen. Dann, wie kriegt man andere Themen? Ich glaube, indem man die Bedeutung deutlich macht der anderen Themen. Und das ist letztendlich eine Frage, die sich halt auch alle Bürgerinnen und Bürger am Ende stellen müssen. Und wenn du Umfragen machst, sind für die Bürgerinnen und Bürger halt die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung das zentrale Thema in unserem Land. Und ich glaube, deshalb sollte man auch verstärkt darüber reden, was für die Leute wirklich das zentrale Thema ist. Wohnungsnot, Zukunft ihrer Arbeitsplätze, Bezahlbarkeit des Lebens als solches, soziale Gerechtigkeit, die Rettung der eigenen Lebensgrundlagen ist gerade für die jungen Menschen, die nicht so zahlreich sind, ein wichtiges Thema. Deshalb, junge Menschen kann ich immer nur empfehlen, redet mit euren Eltern und Großeltern nach dem Motto, wählt auch für mich mit, denn es gibt nicht mehr so viele von euch. Und das ist in einer Demokratie halt eine echte Herausforderung, weil nämlich damit Zukunftsthemen eher hinten runterfallen. Deswegen lobbyiert eure Eltern und Großeltern. Und zur ersten Frage. Da geht es ja im Kern ganz grundlegend darum, wie geht's global weiter? Und wir waren bis vor, so richtig wahrgenommen hat man es in Deutschland erst am 24. Februar 2022, aber es ist schon früher passiert. Deutschland ist ja ein Land, das wahrscheinlich von den größeren Ländern mit Abstand am stärksten von der klassischen Globalisierung profitiert hat. Wir haben billig Rohstoffe importiert von überall aus der Welt, gern aus Russland, haben daraus sehr schöne Dinge gemacht und sie in die ganze Welt exportiert. Es gab offene Märkte, es gab freie Zugänge und das ist mit der Machtübernahme von Xi in China schon immer weniger geworden. Bei Putin hat man es lang verdrängt, bis er dann zum zweiten Mal die Ukraine überfallen hat. Und ich glaube, wir müssen in Deutschland verstehen lernen, dass die alte Globalisierung, von der wir so unglaublich profitiert haben und über die dieses Land reich geworden ist, dass die nicht mehr existiert. Denn wenn man es ganz hart ausdrücken will, war das Geschäftsmodell Deutschlands unter Angela Merkel ein Geschäftsmodell, das nach dem Motto funktioniert hat, wir kaufen billige Energie in der einen Diktatur, nicht in Russland, drücken beide Augen zu, was diese Diktatur treibt, nämlich 2000, 80.000 Menschen in Tschetschenien ermordet, 2008 20% des Territoriums von Georgien okkupiert, 2014 den ersten Krieg gegen die Ukraine begonnen, 2015 die systematische Bombardierung von Syrien begonnen mit einem Schwerpunkt auf Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten. Wir haben darauf so reagiert, dass wir als Bundesrepublik, wir als Grüne kommen stolz sein, waren dagegen, dass wir die Verträge zu Nord Stream 2 unterschrieben haben und die großen Gasspeicher an Russland verkauft haben. Das war die eine Seite des Geschäftsmodells. Die andere Seite des Geschäftsmodells war, wir haben diese schönen Dinge in die andere Diktatur verkauft, nicht nach China, die mit großer Begeisterung unsere Autos und all die Produkte gekauft haben, auch im Rest der Welt, aber ganz stark auch in China. Und wir haben die USA für unsere Sicherheit bezahlen lassen, weil man nämlich in diesen 16 Jahren auch nahezu nichts für die Bundeswehr ausgegeben hat. Das war halt schon ein interessantes Geschäftsmodell, im Grunde völlig unverantwortliches Geschäftsmodell, aber die Gesellschaft fand es mehrheitlich gut, weil wir haben einfach alle gemeinsam extrem gut davon gelebt. Und dieses Geschäftsmodell ist am 24. Februar 2022 endgültig zu seinem Ende gekommen. Und deswegen sind wir jetzt vor großen Herausforderungen. Deswegen ist es nebenbei betrachtet auch so unglaublicher Unsinn, wenn die CDU erzählt, oh, diese Wirtschaftskrise, die hat was mit Robert Habeck zu tun. Es hat ganz viel mit Robert Habeck zu tun, dass die Wirtschaftskrise nicht noch viel schlimmer ausgefallen ist. Nämlich es ist gelungen, der Bundesregierung, dem Energieminister, der gesamten Gesellschaft, die drittgrößte Industrienation der Welt, die wir sind, innerhalb von einem halben Jahr unabhängig zu machen von der russischen fossilen Energieversorgung. Und wenn man im Frühjahr 2022 mit Experten drüber gesprochen hat, dann haben die einen gesagt, schaut mal, Ihr seid zu 55% abhängig von russischem Erdgas, zu 50% abhängig von russischer Steinkohle, zu 35-35% abhängig von russischem Rohöl. Da hat euch die Regierung Merkel reingeführt. Es dauert mindestens 3 Jahre, um euch aus dieser Abhängigkeit zu lösen, realistisch 5 bis 6 Jahre. Und dann hat es dieses Land, diese Gesellschaft, dieser Energieminister innerhalb von einem halben Jahr geschafft. Und ich glaube, es würde diesem Land und dieser Demokratie auch gut tun, wenn man auf sowas mal mit einer gelassenen Selbstbewusstsein ehrlich stolz wäre. Das war eine sensationelle Leistung von uns allen gemeinsam. Und eingebettet in diese Fragen sind als ein Baustein natürlich die seltenen Erden, die eigentlich gar nicht so selten sind, sondern die heißen deshalb seltene Erden, weil sie in Erzen immer in geringem Prozentsatz vorkommen. Also es sind, wenn man sich das Periodensystem anschaut, sind es die Lanthaniden und Actiniden, die stehen so unten im Periodensystem und die kommen nahezu in ganz vielen Erzen vor, aber in geringem Prozentsatz und sind sehr teuer und aufwendig zu raffinerieren. Und China hat die subventioniert in die ganze Welt verkauft, um zu verhindern, dass Konkurrenten das weiter produzieren, um es als Erpressungspotenzial nutzen zu können. Und so haben wir gesehen, dass manche einzelne chemische Elemente nur noch in China geschürft werden. Aber nicht deshalb, weil es sie nur noch in China gibt, sondern die gibt es weltweit, sondern weil die das gezielt als geopolitische Waffe eingesetzt haben. Und das müssen wir verstehen. Die europäische Ebene hat es verstanden und den Raw Materials Act erlassen, also ein Gesetz zu den seltenen Erden, wo darauf geantwortet wird und das muss jetzt systematisch in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Es gibt zum Beispiel in Schweden sehr große Vorkommnisse. Und man sollte bei dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, die Hauptursachen sind natürlich der Kampf gegen die Demokratie. Die Hauptursache ist die Wiedererrichtung des russischen Imperiums. Aber da, wo gerade die Front verläuft im Osten der Ukraine, ist direkt drunter eins der größten Lithiumvorkommen der Welt. Das sollte man bei all den Dingen auch nicht vergessen. Und an Zelenskys Stelle würde ich Trump erstmal alles versprechen, Hauptsache er liefert Waffen. Was dann, wenn der Krieg vorbei ist, dann wirklich ist, we will see. Aber ich meine, es heißt ja immer, dass Trump so unvorhersehbar ist. Ich finde den gar nicht so hundertprozentig unvorhersehbar. Der ist eigentlich relativ leicht zu spielen, wenn man sich drauf einlässt. Und der sollte ihm schmeicheln bis zu ihm, es geht nicht mehr. Und du bist der tollste Geschäftsmann des Universums, mindestens, wenn nicht sogar aller Universen. Und selbstverständlich, hier kriegt es diese seltenen Erden und all die tollen Bodenschätze, die wir in der Ukraine haben, zu Vorzugspreisen. Aber ich brauche jetzt die Waffen. Denn die Waffen braucht er jetzt und im Moment kann es eh nicht abgebaut werden, weil es wie gesagt ein Großteil unter dem Frontverlauf ist. Und was dann passiert, ist er dann überhaupt noch Präsident? Man wird sehen. Deshalb, ich glaube, man muss mit dem auch, ich glaube, so gewissen gelassener, schmeichelnd, also nicht wir als Europäer, wir können ganz selbstbewusst, aber in dem Fall so, ach Gott, dann wickeln wir ihn halt am Finger. Muss ja nicht nur Putin schaffen. Putin hat den Typen schon so oft am Finger gewickelt. Und selbst der Diktator von Nordkorea. Deshalb, an Zelenskys Stelle würde ich dem alles versprechen und die Waffen nehmen und dann schauen wir mal.
So, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter Fragen stellen lassen und Toni antworten lassen. Wir würden aber gerne mit einer Frage abschließen. Und zwar, diese ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, waren ja auch immer nur ein Bruchteil von allem, was gerade so passiert in der Welt und in Deutschland. Und irgendwie wirkt das alles sehr schwer. Eins unserer unseres Wahlkampfmottos ist ja auch Zuversicht.
Das Hauptmotto sogar.
Das Hauptmotto ist Zuversicht. Was macht dich denn zuversichtlich im Moment? Und was könntest du vielleicht den Menschen hier im Raum oder auch generell allen Bürgerinnen und Bürgern mitteilen, wie man zuversichtlich bleiben kann?
Ich habe ja eins schon angesprochen. Ich bin neben dem, dass ich hauptberuflich Politiker bin, ursprünglich Naturwissenschaftler gewesen und habe gleichzeitig eine große Technikbegeisterung. Wir sehen einen sensationellen technischen Durchbruch nach dem anderen. Und es gibt gar keinen Grund, dass die Zukunft schlimm oder schlecht aussehen muss. Nehmen wir die Corona-Pandemie. Hier in Deutschland ist ein hochwirksamer Impfstoff, ein mRNA-Impfstoff, gar nicht so weit weg von hier in Mainz entwickelt worden. Wenn man mich vorher gefragt hätte, wie lange dauert es gegen eine Virusfamilie, wo wir Menschen noch nie einen Impfstoff entwickelt haben. Es war ja nicht nur der Coronavirus, war ja komplett neu als Pathogen, also als Problem für uns, sondern wir haben auch gegen diese ganze Virusfamilie noch nie einen Impfstoff entwickelt. Früher hat man gesagt, es dauert 5 Jahre, 10 Jahre. Dann ist es in Mainz bei BioNTech innerhalb von einem Dreivierteljahr gelungen. Das ist eine sensationelle wissenschaftliche Leistung, die Hunderttausenden von Menschen das Leben gerettet hat. Und die hat das Potenzial, diese Technologie, viele weitere Krankheiten in den Griff zu kriegen. Mit KI. Mit KI kannst du Unsinn treiben, Deepfakes machen und die Demokratie in Gefahr bringen. Aber das, wenn wir richtig regulieren, kriegen wir das in den Griff. Aber mit KI kannst du Daten in einem Umfang nutzen und Zusammenhänge erkennen und verstehen und weitere wissenschaftliche Durchbrüche erreichen, wie wir uns das noch kaum vorstellen können. Die Kombination aus KI und Robotik kann uns von unangenehmen Arbeiten erlösen, die auch alltäglich sind, wie zum Beispiel sowas wie Spargelstechen oder Gurkenernten. Ich weiß nicht, ob jemand weiß hier, was ein Gurkenflieger ist. Also das ist so ein Traktor, wo rechts und links so Auslieger sind und auf jeder Seite so 10 Leute liegen und Gurken ernten. Super unangenehme Tätigkeit, auch noch schlecht bezahlt. Wenn sie gut bezahlt ist, kannst du wiederum die Gurken nicht bezahlen. Also sowas kann, ist perspektivisch automatisierbar. Wir haben Energie potenziell zur Verfügung zu kostengünstigen Preisen, ohne unsere Atmosphäre zu verändern, wie noch nie. Also wir haben alle Möglichkeiten, wirklich eine ganz hervorragende Zukunft für einen ganz großen Anteil der Menschen zu schaffen. Wir müssen nur die richtigen politischen Entscheidungen treffen. Wir dürfen nicht auf die mittelalterlichen Ideologen von rechts außen reinfallen, sondern am Erfolgskonzept der menschlichen Zivilisation festhalten. Und dann sehe ich also Chancen und ein Lebensmöglichkeiten, wie wir sie uns bis vor kurzem nicht vorstellen konnten. Denn aus Sicht des Naturwissenschaftlers und Technikbegeisterten kann ich euch sagen, wir wissen so unendlich viel mehr als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wir verstehen Dinge so grundlegend, was so sensationell ist. Wir haben Möglichkeiten mit CRISPR-Cas, man muss nicht dumm Gentechnik in der Landwirtschaft einsetzen, so wie es in Südamerika gemacht wird, wo dann gentechnisch verändertes Soja ganze Landschaften platt macht. Aber CRISPR-Cas ist eine Genschere, die du, wo du sensationelle Sachen im Bereich der Biotechnologie und der Medizin erreichen kannst. Also ich würde sagen, wenn wir nicht ein paar sehr schwere Fehler machen, wie unsere Freiheit selbst zerstören, indem wir Rechtsradikale an die Macht bringen, unseren Rechtsstaat unterminieren und die Grundlage unseres Erfolges, indem wir Spinner an die Macht bringen, die behaupten, die Naturgesetze gelten für sie nicht. Wenn wir das nicht machen, haben wir alle Chancen, dass es unseren Kindern nochmal deutlich besser geht als uns. Und deshalb bin ich der Meinung, es ist so wichtig, den Leuten klarzumachen, es gibt unendlich viele Gründe für Optimismus. Lasst es uns einfach umsetzen und nicht diesen Quatsch mit alten Technologien, wie was weiß ich, dann kommt der fossile Verbrennungsmotor, dann kommt die Atomkraft daher. Als wenn man jemals die Zukunft gewonnen hätte mit Technologien aus dem vorletzten und vorverletzten Jahrhundert. Wir werden die Zukunft nicht gewinnen, indem wir aus Deutschland ein Technologiemuseum machen, so wie die Union es vorschlägt. Sondern wir werden die Zukunft gewinnen, wenn wir auf das unglaubliche Wissen und Können setzen, das es bei uns in ganz Europa und weltweit gibt. Und ich bin als Naturwissenschaftler und Technikbegeisterter unglaublich optimistisch. Als Politiker sage ich, Wir müssen dafür sorgen, dass endlich wieder die richtigen politischen Rahmenbedingungen umgesetzt werden. Wir haben die letzten 3 Jahre in Teilen damit angefangen, wie zum Beispiel der Boom bei Photovoltaik und Windkraft beweist, aber das müssen wir in viel mehr Bereichen noch machen. Dann ist die Chance da, dass es den jungen Menschen, die hier ja auch im Raum sind, eine richtig, richtig gute Zukunft haben. Und deshalb, ich bin persönlich unglaublich optimistisch.
Und damit würde ich sagen, haben wir ein wunderschönes Schlusswort für diese Folge gefunden. Ich bedanke mich bei allen, die heute hier waren. Und vor allem bei dir, Toni, dass du bei uns warst. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao!